D-Radio Wissen. Update.
Der Tod der Studentin Tuğçe Olbayrak hatte für Aufsehen gesorgt. Im November letzten Jahres wollte die Studentin angeblich zwei Mädchen helfen, die angepöbelt worden waren. Dann wurde sie selbst von einem der Angreifer geschlagen, stürzte, fiel ins Koma und starb. Heute ist das Urteil gegen den Täter gefallen. Das ist ein Thema bei uns im Update. Ich bin Maike Rosenplinter. Hallo.
Update.
3 Jahre muss der Täter Sanel ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Darmstadt entschieden. Es war demnach Körperverletzung mit Todesfolge. Das Gericht hat den Täter nach Jugendstrafrecht verurteilt, weil er zum Zeitpunkt der Tat erst wenige Tage lang 18 Jahre alt war. Damit hat sich der Richter an den Forderungen der Staatsanwaltschaft orientiert. Die hatte 3 Jahre und 3 Monate gefordert. Der Verteidiger dagegen hatte 1 Jahr auf Bewährung gefordert. Für die Familie von Tuğçe ist das Urteil trotzdem nicht ausreichend.
Wir haben das Urteil ganz anders erwartet, sage ich mal. Wir haben die 3 Jahre gehört und waren schockiert gewesen.
Oberstaatsanwalt Alexander Homm sagt, dass es für die Familie kein zufriedenstellendes Urteil gibt. Tuğçe ist tot und das bleibt sie auch. Aber für den Täter sei es eine Chance, nochmal neu anzufangen, findet er.
Jetzt besteht die Chance, dass er eine Zäsur in seinem Leben macht. Mit den schrecklichen Folgen seiner Tat muss er natürlich leben, aber man muss sehen, dass er die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ab jetzt wird mein Leben anders laufen.
Im November waren Tuğçe und ihre Freundin und Sanel mit seinen Freunden vor einem Schnellrestaurant in Offenbach aneinander geraten. Tuğçe soll 2 junge Mädchen vor den Jungs beschützt haben. Ob das wirklich so war, kam auch beim Prozess nicht raus. Aber es wurde deutlich, dass es eine Vorgeschichte gab, bevor es zu der Szene auf dem Parkplatz kam. Oberstaatsanwalt Homm.
Es war keine kurze Sequenz, ein kurzes Sich-Hochschaukeln mit dem finalen Schlag. Es war ein länger gestrecktes Verhalten. Da gab es Phasen, da saßen beide Gruppen am Tisch, sie aßen, sie lachten und keine Gruppe dachte noch an die andere. Und erst dann auf dem Parkplatz, als man zufällig wieder aufeinander traf, dort eskalierte es dann auch nach Aussagen der Zeugen.
Da kam es wieder zu Diskussionen. Die eine Seite beleidigte die andere und umgekehrt und irgendwann schlug Sanel zu. Tuğçe stürzte so unglücklich, dass sie sich beim Sturz schwerste Kopfverletzungen zugezogen hat, an denen sie letztendlich gestorben ist. Im Gericht sagte Oberstaatsanwalt Homm heute nochmal, dass auch Tuğçe nicht unschuldig war. Sie hatte ihren Angreifer provoziert durch Beleidigungen und ihr Auftreten. Deshalb lässt sich das einseitige Bild vom wilden Schläger laut Homm nicht aufrechterhalten. Aber das mache die Tat nicht besser. Sanels Verteidiger hat angekündigt, Revision gegen das Urteil einzulegen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Bei Facebook schreibt Martin Behrens, dieses Urteil ist angemessen, auch wenn die Emotionen etwas anderes sagen. Daryl LeCown sieht es so, wenn ich mir die Begründung anhöre, macht das relativ milde Strafmaß eigentlich Sinn. Dennoch ist Sanel M. schon mehrfach vorbestraft und ich hätte gehofft, dass der Staat etwas unternimmt, um ihn von seinen kriminellen Gewohnheiten abzubringen. Ingrid Ruby meint, 3 Jahre und dann war's das. Tuğçe hat gar keine Zeit mehr. Carsten Meisen befürchtet heftige Reaktionen. Jetzt tritt sicher der Lynchmob wieder auf den Plan. Feuerfrei für alle Freizeitanwälte und Hobbyrichter. User Grand Seigneur schreibt dazu bei Zeit Online, in dem Fall hat der erwartbare Furor des Boulevards wirklich recht. Der Mann ist 18. Ein sogenannter Heranwachsender unter 21 kann, muss nicht, kann nach Jugendstrafrecht bestraft werden. Jemand, der solch eine perfide Tat begeht, hat damit belegt, dass er die Brutalität eines kriminellen Mannes in sich trägt und eben kein törichtes Kind mehr ist, dem nur eine Torheit unterlaufen ist.
Was sonst noch wichtig war?
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Die EZB ist bereit, alles Nötige zu tun, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein. Das hat EZB-Chef Mario Draghi vor 3 Jahren gesagt. Seine Lösung war, verschuldete Euro-Länder durch den Ankauf von Staatsanleihen zu unterstützen. Die unter Druck geratenen Länder können sich dann wieder günstiger, frisches Geld besorgen. Dabei gibt es aber ein Problem. Staatsfinanzierung ist der EZB verboten. Deshalb musste heute der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob die Europäische Zentralbank mit dem Programm ihre Kompetenz überschreitet. Tut sie nicht, so das Urteil. Draghis Ankündigung hatte 2012 dafür gesorgt, dass sich die Lage an den Aktienmärkten beruhigt hat. Und zwar ohne, dass jemals eine einzige Anleihe gekauft wurde. In Deutschland hatten trotzdem über 30.000 Menschen gegen das angekündigte Kaufprogramm geklagt, darunter auch viele Politiker. Der Fall geht jetzt zurück an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Wie das weiter vorgehen wird, ist bisher noch nicht klar. dem Streit um die Verteilung von Flüchtlingen in Europa gibt es offenbar Fortschritte. Deutschland und Frankreich sehen nach dem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg erste Ansätze für eine Lösung. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte, dass mehrere Länder in Mittel- und Osteuropa zum ersten Mal signalisiert hätten, freiwillig Flüchtlinge aufzunehmen. Ein Ergebnis gibt es bisher demnach aber nicht. Auf dem Treffen in Luxemburg wurde über bestimmte Quoten beraten, nach denen Migranten auf die EU-Länder verteilt werden sollen. Viele Länder aus Mittel- und Osteuropa lehnen eine verpflichtende Regelung aber weiter ab, zum Beispiel Lettland. Der lettische Innenminister Richards Kozlovski sagte:
Als amtierende EU-Präsidentschaft werden wir alles tun, Griechenland und Italien zu helfen. Was nicht heißt, dass wir uns an einem Quotensystem beteiligen. Es sind harte Diskussionen, weil die Meinungen unter den EU-Ländern weit auseinandergehen.
Die EU-Kommission untersucht gerade, ob Frankreich, Österreich und die Schweiz tatsächlich wieder ihre Grenzen kontrollieren, um Flüchtlinge aus Italien an der Einreise zu hindern. Systematische Kontrollen sind nach dem Schengen-Abkommen nämlich unzulässig. Die Nummer 2 von Al-Qaida ist bei einem Drohnenangriff getötet worden. Das hat Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel in einer Videobotschaft bestätigt. Nasir al-Wuhayshi hat diesen gefährlichen Ableger des Terrornetzwerks angeführt. In dem Video heißt es, dass die USA letzte Woche den Angriff gegen al-Wuhayshi durchgeführt haben. Die US-Regierung hat das aber nicht bestätigt. Ein Nachfolger für al-Wuhayshi steht schon fest. Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel wird ab jetzt von ihrem bisherigen Militärchef geleitet. Al-Wuhayshi stand auf der US-Liste der meistgesuchten Terroristen. Er war ein enger Vertrauter des früheren Al-Qaida-Chefs Osama bin Laden. Im Fall eines anderen angeblich getöteten Dschihadistenführers gab es aber ein Dementi. Die Gruppe Ansar al-Sharia sagte, dass Mokhtar Belmokhtar nicht zu den Todesopfern eines Angriffs in Libyen gehörte.
Was noch wichtig wird:
Morgen stehen wieder Verhandlungen wegen Griechenlands drohender Staatspleite an. Da geht es erstmal um Kredite der Europäischen Zentralbank für griechische Banken. Im Moment haben die 4 größten griechischen Banken offenbar noch genug Kapital. Sollte sich Griechenland aber nicht mit den Geldgebern einigen, dann droht auch ihnen der Zusammenbruch. Die nächsten Verhandlungen zur drohenden Staatspleite gibt es dann übermorgen. Dann treffen sich die 19 Euro-Finanzminister in Luxemburg und auch die Spitzen von IWF, EZB und EU-Kommission dürfen mit über Griechenlands Zukunft diskutieren.
Und sonst in der Welt?
Im Norden Syriens haben kurdische Kämpfer offenbar die Stadt Tell Abjad von der Terrormiliz IS zurückerobert. Das berichtet die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Wenn das stimmt, dann kontrollieren die Kurden jetzt etwa 400 Kilometer der syrisch-türkischen Grenze. Der IS hat dadurch deutlich längere Nachschubwege. Bisher sind über Tell Abjad viele ausländische IS-Kämpfer nach Syrien gekommen. Die türkische Regierung sieht die Erfolge der kurdischen Kämpfer allerdings kritisch. Sie wirft ihnen vor, einen unabhängigen Kurdenstaat errichten zu wollen. Nach Angaben der UNO sind aus der Region um Tell Abjad allein im Juni mehr als 23.000 Menschen in die Türkei geflohen. Am Wochenende hatten türkische Grenzschützer die Flüchtlinge noch mit Wasserwerfern und Warnschüssen zurückgetrieben. Inzwischen lässt die türkische Regierung sie aber passieren. Wegen der Krise in der Ostukraine hat nach Finnland jetzt auch Schweden damit begonnen, Reservisten einzuziehen. Im Herbst sollen etwa 400 ehemalige Soldaten an Militärübungen teilnehmen. Rund 7.000 weitere sollen folgen. Grund dafür sind laut schwedischer Regierung die Spannungen zwischen dem Westen und Russland. Schweden hatte im Januar schon den Wehretat um 680 Millionen Euro erhöht. Die russische Regierung hat heute angekündigt, ihre Atomwaffen aufzustocken. Präsident Wladimir Putin sagte, dass mehr als 40 Interkontinentalraketen gekauft werden sollen, die auch moderne Flugabwehrsysteme überwinden können. Der stellvertretende russische Verteidigungsminister warf der NATO vor, Russland zu einem neuen Wettrüsten zu zwingen. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die USA überlegen, Fahrzeuge und Waffen nach Osteuropa und ins Baltikum zu verlegen, um die russische Regierung abzuschrecken. Die Herrschenden im Iran machen sich Sorgen um die vielen Singles im Land. Deshalb greifen sie aktiv in die Partnervermittlung ein. Laut Medienberichten ist jetzt die erste staatlich geförderte Kontaktbörse online gegangen. Die Webseite heißt übersetzt: Finde dein Gegenstück. Ärzte, Geistliche und Lehrer helfen dabei, dass Paare zusammenfinden. Dazu müssen die Internetnutzer persönliche Daten hinterlassen und ihre Kriterien für einen Wunschpartner nennen. Dann werden psychologische Tests gemacht und Treffen arrangiert, die auch die Familien der jeweiligen Singles einbeziehen. Mehr als die Hälfte aller Iraner ist jünger als 30 Jahre. Nach Ansicht der Regierung gibt es aber zu wenige Eheschließungen und deshalb auch zu wenige Kinder im Land. Voreheliche Beziehungen sind in dem streng muslimischen Land verboten.
Wissensnachrichten.
Der Telegraph hat heute eine Story veröffentlicht mit der Überschrift Natural History Museum turns moth gay to save exhibits. Ein Museum hat Motten schwul gemacht, um seine Exponate zu retten. Klaus Janssen aus den Wissensnachrichten ist hier, um uns das zu erklären. Bitte.
Ja, gerne. Also das ist natürlich eine reißerische Überschrift, da müssen wir differenziert herangehen, ab jetzt zumindest. Es geht um das Natural History Museum in London. Da gibt es zum Beispiel auch ausgestopfte Tiere zu sehen und seit ein paar Jahren hat das Museum Probleme mit Kleidermotten. Die stehen vor allem auf Tierhaare, legen ihre Eier da rein, dann gehen die Exponate kaputt und bis jetzt hat halt nichts dagegen geholfen.
Und jetzt hat das Museum in die sexuelle Trickkiste gegriffen.
Sozusagen. Da sind rund ums Museum bestimmte Duftfallen aufgestellt worden mit weiblichen Lockstoffen, Pheromonen. Das Prinzip kennst du im Ansatz vielleicht auch von zu Hause. Ähnliche Fallen kann man ja auch kaufen. Da bleiben die Motten dann einfach dran kleben. Hier läuft es jetzt ein bisschen anders. Die männlichen Motten werden angelockt, die fliegen rein. Da drin werden die dann aber quasi mit dem Duftstoff imprägniert und riechen jetzt halt wie weibliche Motten. Und das sorgt dann bei anderen männlichen Motten für sexuelle Verwirrung. Also schwul ist da der falsche Begriff.
Aber sexuelle Verwirrung, das klingt jetzt irgendwie gemein.
Ja, kann man so sehen, wenn man sich so in eine Motte reinfühlt. Die Mottenmänner ziehen jetzt andere Männchen an mit einem richtig überwältigenden Duft. Da gibt es dann Begattungsversuche, aber das fruchtet halt nicht. Und die anderen Männchen lassen die Weibchen, die nicht so stark riechen, dann eher links liegen.
Ist ja schon ein bisschen fies. Und jetzt hat das Museum keine Mottenplagen mehr.
Ja, ganz so weit sind die noch nicht. Aber der Telegraph schreibt, dass sich die Mottenpopulation dadurch schon halbiert hat im Natural History Museum. Bei anderen Mottenarten hat das Prinzip vorher auch schon geholfen. Beim Apfelwickler zum Beispiel. Die Larven fressen sich gerne durch Obst durch. Und wenn du einen Wurm im Apfel hast, dann ist das in Wirklichkeit höchstwahrscheinlich eine Apfelwicklerlarve, die später zu einer Motte wird. Und gegen die setzen Obstbauern auch schon mal Pheromone ein. Die Düfte werden dann in ein Feld ausgeströmt und die Männchen werden dann orientierungslos und finden die Weibchen nicht mehr.
Mit Äpfeln hat sich heute auch Greenpeace beschäftigt. Die Umweltschützer haben eine Studie rausgebracht zu Pestiziden beim Apfelanbau.
Ja, Greenpeace hat im April Stichproben im Boden und Wasser gesammelt, in Apfelanbauregionen in mehreren europäischen Ländern. In Deutschland war das im Alten Land bei Hamburg. Da ist ein riesiges Obstanbaugebiet, vor allem für Äpfel. Da hat Greenpeace 10 Proben gesammelt und 7 davon waren mit Pestiziden belastet. Zum Beispiel mit Carbendazim, das ist auch für Regenwürmer giftig, oder mit Imidacloprid, das ist schlecht für Bienen. Die Umweltschützer haben aber sogar noch DDT nachgewiesen in jeder 4. Probe. Das ist in Europa seit den 70ern verboten, weil es Krebs auslösen könnte. Altbestände davon sind aber immer noch im Boden nachweisbar. Das baut sich nur ganz langsam ab. Und neben Deutschland sind vor allem Italien, Belgien, Frankreich, Polen und die Slowakei mit erhöhten Pestizidwerten aufgefallen.
Und was heißt das jetzt für mich? Darf ich jetzt keine Äpfel mehr essen?
Da kann ich dich erstmal beruhigen. Du darfst weiter Äpfel essen. Greenpeace hat ja Boden- und Wasserproben untersucht. Das heißt also nicht zwangsläufig, dass die Pestizide, die da nachgewiesen wurden, auch in den Äpfeln selber drin sind. Äpfel essen ist weiter okay. Die Belastung liegt fast immer unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Aber Greenpeace sagt auch, das reicht nicht und stellt die Frage, warum sind denn bitte immer noch so viele gefährliche Pestizide auf dem Acker drauf? Die fordern ökologische Lösungen. Schädlinge kann man auch mit natürlichen Methoden bekämpfen. Weg von der Monokultur zum Beispiel und nur Sorten anbauen, die gut geeignet sind für den Standort. Und auch, wie ich eben erzählt habe, Pheromone einsetzen, wie beim Apfelwickler. Das ist auch eine gute Idee, sagt Greenpeace.
So, und zuletzt müssen wir jetzt noch über Lego sprechen. Da gab es heute ein wichtiges Urteil.
Ja, es ging ums Lego-Männchen. Das wollte ein Lego-Konkurrent nämlich nachbauen, Best Brick aus London. Die Lego-Steine sind ja schon freigegeben zum Nachbau, die Lego-Figuren aber noch nicht. Und das bleibt doch erstmal so, hat ein Gericht in erster Instanz beschlossen. Best Lock hat gesagt, die Form der Figuren sei nur technisch begründet, also damit ein Männchen auch auf einem anderen Lego-Stein hält. Das Gericht sagt aber nein, es geht auch um menschliche Züge. Kinder würden beim Spielen mit der Figur eine Person drin sehen und das geht über diese technische Wirkung deutlich hinaus. Klage also erstmal abgewiesen.
Also erstmal keine Konkurrenz fürs Lego-Männchen. Danke, Klaus.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht lockert es fast überall auf. Im Nordwesten gibt es zwar etwas mehr Wolken, es bleibt aber trocken. Ganz im Süden kann es allerdings nochmal regnen. Morgen zieht von Nordwesten neuer Regen auf. Vorher gibt es aber noch etwas Sonne bei 18 bis 25 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.